ARD Sounds.
Diese Folge kommt aber genau zum richtigen Moment, denn ich habe mir für diesen Sommer vorgenommen, Steffi, meinen, Achtung,
ich weiß nicht,
Balkon zu bepflanzen. Und treue Zuhörende dieses Podcasts denken jetzt vielleicht, naja, deine Freundin Steffi hat doch eine sogenannte Laube, die wird doch mit einem grünen Daumen und pflanzlichem Geschick wird die gesegnet sein, aber da seid ihr auf einem ganz falschen Dampfer, kann ich schon mal sagen.
Dass du dir das gemerkt hast, weil ich dachte, ich hätte die Illusion soweit aufrechterhalten, aber es ist tatsächlich so, man macht sich keinen Begriff davon, wie viel sozialen Druck diese Laube auf mich ausübt. Man ist ja vertraglich dazu verpflichtet, sich da gärtnerisch zu entfalten. Da auch mal ein bisschen Gemüse anzubauen, da die Hecke in Form zu schneiden.
Kleines Hochbeet.
Ja, aber ich warte bis heute darauf, dass die Muse mich küsst. Ich sag mal so, aber ich bin ja erst im 9. Jahr. Nee, im 10. Jahr.
Ach, das kann doch alles noch kommen.
Ich dachte immer, irgendwann wird es wohl soweit sein, da wächst mir von alleine links eine Heckenschere, rechts ein Spaten aus der Hand. Und ehe ich mich versehe, habe ich ein Hochbeet angebaut, genau, und einen Kräutergarten erschaffen. Aber alles, was ich da mache, ist einfach nur wirklich Schadensbegrenzung. Und anders sieht es ehrlicherweise bei mir zu Hause auch nicht aus.
Ich habe ja längere Zeit gedacht, ich hätte einen grünen Daumen, aber ich habe mich gerade letztens dabei erwischt, wie ich einer Monstera mit einer Nagelschere die braunen Stellen aus dem Blatt weggeschnitten habe. Es ist quasi Aderlass an der Wohnungspflanze. Und ChatGPT hat aber gesagt, das könnte ich machen. Ich glaube, ChatGPT hat sich vertan. Deshalb fragen wir heute für euch, aber wohl schon auch für uns, wie ihr merkt, keine künstliche Intelligenz, sondern echte Menschen, wie man das Undenkbare schafft. Dass eine Basilikumpflanze nach der ersten Ernte für Spaghetti alla Genovese nochmal eine zweite Blüte trägt. Flexicon Home Gardening Edition. Jetzt.
Das ist absolut keine normale Frageplattform, aber hier wird zu jeder Frage eine Antwort geboren. Das ist das Sprungbrett, durch das ihr zum Verständnis kommt. Guten Tag, das ist das Flexicon.
Mit Steffi Banowski und Anne Radatz. Das Flexicon ist ein Podcast von Enjoy vom NDR und es findet ihr im Garten der guten Podcasts in ARD Sounds.
Es ist ein Laber-Podcast mit Bildungsauftrag für wichtige, unbequeme, manchmal auch peinliche Fragen des Lebens. Die wollen wir beantworten mit Hilfe von Leuten, die es wissen müssen.
Und das ist hier die Frage.
Endlich fit im Schnitt. Wie züchte ich mir einen grünen Daumen? Es wird wahrscheinlich nicht der Folgenname sein, den ihr gerade gelesen habt, weil den wissen wir noch nicht genau. Und diesen frechen
Namen haben wir uns ausgedacht.
Ja, ein bisschen haben wir den auch entlehnt des Propagandablattes, nenne ich es mal, des Landesgartenbundes Hamburg. Es ist der Gartenfreund und da gab es so einen Artikel, der hieß irgendwie fit im Heckenschnitt oder so.
Es gab auch einen Artikel über, was war das mit den Toiletten, dass man damit
aber
das Beet düngen soll.
Ja,
kannst
vorliegen?
Du da einfach nur, dass du da mal zwei, drei Zeilen draus vorträgst?
Trockentoiletten, Inhalte kompostieren.
Das finde ich schon mal super nah an meinem Leben.
Ist ja auch so ein Thema, da spricht ja keiner drüber. Irgendwo muss man ja auch seine Notdurft verrichten und da gibt es ja keine richtigen Entwässerungssysteme und das wird dann so gemacht, machen wir eine andere Folge.
Also ich habe wirklich, habe ich ja gerade schon gesagt, privat-persönlich gesteigertes Interesse an dieser Folge, weil ich ja zum ersten Mal in meinem Leben an einer liebevollen Balkonbepflanzung möchte ich mich versuchen und zum anderen, weil ich auch zu Hause, also in der Wohnung, habe ich gern Pflanzen. Und finanziell werde ich dauerhaft nicht tragen können, alle halbe Jahr alle Pflanzen neu zu kaufen, weil die alten wieder unter meiner nachlässig lieblosen Hand verstorben sind. Mhm. Und ich möchte, also es ist mein frommer Wunsch, dass mein Zuhause ein Ort voll saftigem Grün wird und dass man reinkommt und denkt, hier entsteht ja Leben. Hier wird sich gekümmert. Hier hat auch schon mal auf den Sonntag jemand was umgetopft.
Ja.
Und ich habe letztens wieder zwei Pflanzen entsorgt, zwei neu gekauft. Und als ich mit den neuen Pflanzen nach Hause kam, hatte ich fast das Gefühl, die anderen Pflanzen würden die beiden neuen angucken und denken, ich gebe euch 3 Monate.
Ach so, okay. Mitleid war es mehr.
Mitleid, genau. Und dieser Kreislauf, der soll unterbrochen werden. Und bei mir wird jetzt Photosynthese großgeschrieben. Frage an dich, Steffi. Wird deine Laube nach dieser Folge nochmal von dir gelovebombt werden? Meinst du, diese Folge wird dich nochmal...
Ich habe ehrlicherweise schon damit angefangen. Also wie gesagt, ich vermittle ja den Eindruck, als sei ich mit der heimischen Flora auf Du und Du. Mit diesem Schrebergarten, den ich mit Blauäugigkeit vor fast 10 Jahren angemietet habe. Man sollte mich im Nachhinein noch schütteln, weil er hat mir sehr viel Nerven geraubt bisher. Also gäbe es ein Jugendamt für Pflanzen, es würde regelmäßig anklopfen und mir die Stauden wegnehmen.
Ich möchte nur erzählen, welches Gespräch sich gerade, also 5 Minuten vor dieser Aufzeichnung, ereignet hat. Ich habe Steffi nochmal gefragt, was da bei ihr immer so üppig wächst, ne, in der Laube. Und weil ich immer Mirabellen und Quitten durcheinander bringe. Und hat Steffi gesagt, es sind Quitten. Habe ich gesagt, was sind denn Quitten? Hat Steffi gesagt, das weiß ich nicht.
Das sind so flauschige, große, gelbe Dinger, die man nicht einfach so essen kann.
Genau.
Also man, die man verwursten ist in dem Fall, falsche Formulierung,
verobsten.
Die man verfruchten muss.
Genau. Und also es sind goldgelbe Kernobstgewächse aus der Familie der Rosengewächse, die eng mit Apfel und Birne verwandt sind. Dann habe ich Steffi gesagt, sie stammen ursprünglich aus dem Kaukasus und dann hast du was gesagt?
Da sollen sie hin zurück.
So, das ich ist habe der Stand nämlich, von Steffis Laube.
Ja, das war mein Horror. Als ich am Wochenende im Garten war, hat mein Nachbar rübergerufen, die Quitte... Die trägt dieses Jahr aber gut. Und ihr macht euch kein Bild davon, wenn die Quitte gut trägt, dann sind das 200 Kilo, die ich da zum Ende dieses Sommers runterholen muss.
Wenn ihr Interesse habt an eingekochten Quittengelee, Steffi kocht euch gern in rauen Mengen Quittengelee ab, könnt ihr abholen. Die Adresse, die schreiben wir in die Shownotes.
Ja, aktuell wäre es eher Bärlauch. Braucht noch jemand Bärlauch? Meine Frage. Ich habe nicht selten gedacht, als ich diesen Garten in den letzten Jahren... betreten habe, wäre es nicht auch eine gute Idee, einfach mal kurz mit einem Betonmischer vorzufahren und einen schönen Parkplatz draus zu machen. Aber das ist ja nicht erlaubt. Da ist dann mal der Maulwurf in seinem Element, dann die Nacktschnecken, von Wühlmäusen will ich gar nicht reden, Girsch, Efeu, Brennnesseln. Ich komme auf jeden Fall summa summarum sehr, sehr selten zum Grillen. Naja, ich erhoffe mir eine Art Versöhnung mit der Natur in dieser Folge. Aber wie gesagt, ich bin schon reingestartet und habe ein paar Stauden gekauft und habe ein paar kleine Tomatenpflänzchen
gesät.
Nee, gesät nicht. Ich muss mal erst vorziehen. Witzig, Tomatenpflanzen, jetzt kommst.
Fun Fact.
Okay. Die brauchen viel Sonne, aber dürfen kein Wasser von oben haben. Das heißt, was haben die denn dann bisher in der Natur gemacht, ohne mein Zutun? Verstehst du nicht.
Stimmt, gute Frage. Wenn euch noch so ein bisschen die Motivation fehlt für so Home Gardening oder bei Steffi nebenan in die Laube zu ziehen, dann vielleicht nochmal ein kleiner psychologischer Anreiz meinerseits. Pflanzen, Steffi, sind richtig gute Kumpels, auch für deine und meine angeknackste Psyche. Ich habe auf Psychologie heute einen Artikel gelesen darüber, dass Pflanzen in unserer Umgebung Stress lindern, den Blutdruck senken können und
wach
halten können.
Nicht bestätigen,
Stimmungsschwankungen ausgleichen. Mhm. Kannst du es nicht bestätigen? Mhm.
Wenn ich gut drauf war, weil ich bin von 2 Stunden fix und fertig.
Ich verlinke euch den Artikel, der kommt in die Shownotes. Da sind auch die Studien drin, auf die sich da bezogen werden. Und es gibt eine Studie von Forschenden der Uni South Australia von 2024, die, also zum einen diese Punkte auch belegt und die sogar ein paar ProbandInnen in ihrer Untersuchung hatten, für die eine Zimmerpflanze ein richtiges Familienmitglied war. Sagen wir mal vergleichbar mit einem Zweikaninchen oder einem Cocker Spaniel. Und du weißt, ich bin ein empathischer Mensch und grundsätzlich auch offen für Begegnungen, aber so eine tiefe Bindung würde ich mit dem Fikus ungern eingehen wollen. Aber Learning, Pflanzen sind doch was anderes. Also die sind ja dekorativ, aber die sind kein Coffee-Table-Book oder ein gerahmter Monet-Kunstdruck. Nur, dass wir da... Ich sag mal, mit der angebrachten Portion Respekt an die Sache rangehen, ist das verdammt nochmal Lebewesen.
Hope.
Auch bei dir. Genau. Mit dem Mirabellenbaum bei dir. Nein.
Deine Monstera. Hope. Heißt Hope. Also wir versuchen auf jeden Fall mit der Jahresuhr in Einklang zu kommen in dieser Folge. Soll ich schon mal sagen, mit wem ich gesprochen habe?
Sehr gerne.
Norman ist da eine gute Unterstützung. Im Internet kennt man ihn unter Bushfunkistan. Mhm. Und er beschäftigt sich in seinem Content, hat auch ein paar Bücher geschrieben, vor allen Dingen mit der Natur da draußen. Und da werden wir gleich nochmal...
Bist du ja an genau der richtigen Adresse.
Genau, werden wir gleich nochmal eure kleine Flamme der Leidenschaft, die vielleicht gerade ihren ersten Atemzug tut, werden wir vielleicht noch entzünden für das Wunderwerk Natur.
Und meine Flexperten, mit denen fangen wir an, sind Daniel und Hannes von Plants, Decor and DIY. Das Wort DIY, das hat auf Steffi und mich eine ähnliche Wirkung wie das Wort Tandemfahren oder König der Löwen. Das schreckt uns, glaube ich, wirklich beide erstmal ab. Also nichts, was ich jemals DIY'd habe, ist am Ende wohl gelungen. Aber...
Dafür holen wir uns jemanden.
Exakt. Und wenn man sich deren Insta-Profil... Also mich hat das Insta-Profil 100% überzeugt. Denn da sieht alles sehr grün und gesund aus. Die benutzen so Begriffe wie... mineralische Substanzen, Staunässe, Rangstäbe, die haben verdammt nochmal ein Gewächshaus in der Wohnung. Mhm. Wir sind da an der richtigen Adresse. Und das, obwohl die beiden jetzt keine Ausbildung in diesem Bereich haben, also die machen ganz normale Bürojobs, aber sie leben sich in ihrer Freizeit als Pflanzen-Nerds aus. Und wir steigen ein mit Stufe 0. Was wäre für Pflanzenanfänger und Talentlimitierte wie uns eine robuste Einstiegspflanze?
Einstiegspflanzen, die wirklich echt easy sind, sind zum Beispiel die Glücksfeder. Die Glücksfeder, die kann man hinstellen, die gießt man. Und wenn man die mal vielleicht mal vergisst zu gießen, ist das jetzt nicht so schlimm. Dann gibt es zum Beispiel der Bogenhanf, ist in derselben Familie wie die Glücksfeder. Und die sind da wirklich resistent. Dann noch die Monstera. Die Monstera, die sind auch echt pflegeleicht. Die Grünlilie, die kennt man auch, glaube ich, auch von Oma von zu Hause, dass sie auch da mal so eine Grünlilie da hatte. Die sind tatsächlich auch echt pflegeleicht und die können vieles verkraften.
Biete sie die Bildersuche mal ein bisschen an?
Ja, die könnte hilfreich sein.
Und die sagt mir, dass sowohl Glücksfeder als auch Monstera unter meiner liebenden Hand bereits von uns gegangen sind.
Unter meiner auch, aber Steffi, hey. Es ist ein Neustart. Alles, was in der Vergangenheit liegt, das zählt ab jetzt nicht mehr.
Das finde ich schön, dass du das sagst.
Die Morde, die wir an Pflanzen begangen haben, die werden uns nicht nachgetragen. Kann man uns nicht
so verjährt.
Ist verjährt. So, nun fehlt hier gerade schon der Nebensatz, wenn man die mal vergisst zu gießen. Das macht bei mir ein ganzes Feld an Fragen auf, denn ich finde kein gesundes Mittelmaß zwischen austrocknen lassen und zu Tode gießen. Und vor allem, wie gießt man auch richtig? Also es gibt ja so normale Gießkannen und dann gibt es ja die mit dem Aufsatz, mit so einem... Die hat mit so einer Art Wasserdiffusor, würde ich es mal nennen. Mhm.
Ja, also wichtig ist eigentlich nie so richtig nach Plan zu gießen. Ja, eigentlich den ganzen Topf, also das ganze Substrat sollte schon befeuchtet sein, weil man hofft ja, dass die Pflanzen auch die Wurzeln im ganzen Topf ausgebreitet haben und eben nicht nur da, wo quasi die Pflanze an sich rauswächst. Ansonsten, der Fingertest hat sich ganz gut bewährt, um ein Gefühl dafür zu entwickeln. Also einfach Zeigefinger so 3 Zentimeter tief in die Erde stecken und schauen, ob die Erde noch feucht anfühlt. Sollte das so sein, braucht man nicht nachgießen. Wenn es sehr trocken ist, dann am besten einfach komplett fluten, kann man schon fast sagen. Nur darauf achten, dass das Wasser abfließen kann. Ansonsten hat man dann Staunässe. Aber wenn alles einmal durchfeuchtet ist, hat man meistens Ruhe. Aber deswegen empfiehlt sich auch kein Gießplan, sondern wirklich ein Gefühl dafür zu entwickeln.
Weißt du, Hannes und Daniel duschen ihre Pflanzen auch manchmal ab, liebevoll. Habe ich bei Insta gesehen. Ich habe das auch schon mal gemacht. Ich hab auch schon mal mit einer Pflanze zusammengeduscht. Aber
wirklich?
Das ist mir zu privat.
Aber das finde ich praktisch.
Genau, habe ich nämlich auch. Also Shampoo und Spülung habe ich von ihr ferngehalten. Mhm. Aber ich dachte, naja, warum zweimal? Warum zweimal duschen? Was soll das? Ich habe mir früher auch mit meinem Bruder das Badewasser geteilt. Kann ich dir mit so einem Fikus mir mal das Duschwasser teilen? Ich habe das auf jeden Fall gemacht. Ich weiß aber gar nicht so richtig, warum. Ich weiß auch gar nicht, ob man jeder Pflanze damit dann am Ende wirklich einen Gefallen tut. Manche kommen ja mit so 3 Minuten Waterboarding gar nicht so richtig zurecht. Also wann duscht man die denn?
Also wenn wir die Pflanzen umtopfen, dann gießen wir, also dann spritzen wir, duschen wir die halt komplett ab. Einmal, dass die Blätter sauber sind, einmal von Schädlingen. Einfach, dass sie nochmal schön aussieht. Nach dem Abduschen sehen die Pflanzen echt schön aus. Oder wir haben tatsächlich auch, was wir jetzt auch seit Neuestem für uns entdeckt haben, Selbstbewässerungstöpfe. Also das ist der Shit tatsächlich. Auch wenn man so viele Pflanzen hat wie wir oder auch wenn man halt wenig Pflanzen hat und man minimalen Aufwand haben möchte, so Selbstbewässerungstöpfe, da kannst du 1 Liter Wasser reinschütten und dann hast du erstmal Ruhe. Da hast du so einen kleinen Anzeiger, der geht dann halt so hoch. Wenn es voll ist, dann steht ja bis Max. Und wenn die Pflanze das aufgebraucht hat, dann ist der Zeiger, geht da runter und dann weiß man, okay, jetzt muss ich wieder Wasser reinmachen. Und das ist tatsächlich mega easy und dann hat man einfach länger Ruhe.
Wusste ich nicht. 12,13 Euro kostet das, Steffi. Hast du für mich, so wie ich für dich, jetzt wird mir hier eine Freundschaft auf die Probe gestellt. Ich habe ja für dich auf meinem Handy unter Notizen habe ich einen Eintrag, der heißt Geschenke Steffi. Und wenn mir Sachen einfallen, über die du dich freuen würdest, dann notiere ich die da von Geburtstag oder Weihnachten. Da frage ich mich, hast du das für mich
vor deinem Geburtstag immer im Baumarkt tätig? Da wird das ja wohl ein leichtes sein, da zu dem Zwerg und zu der kleinen Schnecke, die so Augen hat, die sich mit Sonnenlicht aufladen, dass sich da auch nochmal so ein Selbstbewässerungstopf
letztes Jahr habe ich von dir wirklich unter anderem was aus dem Baumarkt bekommen.
Absolut.
Und zwar ein schönes Wandtattoo, wo erstmal Kaffee stand.
Habe ich bei dir noch nicht gesehen.
Also, ja.
Und ich meine, so fühlt sich das halt an, wenn ich dann liebevoll einkaufen gehe,
ja,
nach Plan.
Genau.
Wenn ich das dann bei dir in deiner Essecke dann über deiner Bank da nicht sehe, ja, bin ich halt auch traurig. Weißt du, dieses mit den Selbstbewässerungstöpfen, das macht mich richtig wütend.
Wieso?
Und da setzt dieser Podcast ja auch irgendwo an. Das muss ich ja irgendwann mal rumgesprochen haben. Da
warum
hat es mir keiner gesagt?
Steffi?
Warum ist das im Bildungskanon? Warum war das da kein Posten? Warum hat meine Mutter mir das nicht erzählt? Und weißt du, ich habe das nämlich letztlich mal so in die Redaktion reingefragt. Da waren junge Leute, da waren richtig junge Leute. Da habe ich gesagt, Selbstbewässerungstöpfe, kennt ihr sowas? Und alle so, ja, natürlich. Da war ich so wütend.
Gibt's aber übrigens nicht für einen kompletten Quittenbaum in der Laube, ne? Also nicht, dass du denkst, du könntest deine ganze Laube jetzt
Unsere liebe Quitte Timmy, die holt sich, was sie braucht. Ja?
Bleiben wir mal bei so Gadgets, die man braucht oder brauchen könnte. Ich habe halt nichts. Ich habe Pflanzen, ich habe so eine Wassersprühflasche, ich habe nicht mal eine Kanne. Ich gieße aus leeren Sprudelflaschen. Hast du eine schöne Kanne?
Nee, ja, zwei. Ja. So Plastik. Nee, schön kann man das, schön kann man nicht sagen. Aber ich habe so einen Wasserdiffusor eigentlich für mein Haar. Produkt ist vorhanden.
Okay.
Aber ich bin noch nie darauf gekommen, das für eine Pflanze zu benutzen.
Kann man es?
Sehr guter Hinweis. Vielen Dank, Anne.
Ich habe aber zum Beispiel kein Substrat. Und da hat Daniel gerade von gesprochen.
Ich weiß überhaupt nicht, was das sein soll.
Nö, es klingt nach etwas, das wir gebrauchen könnten.
Es gibt, ja, also wir sagen immer Substrat, weil man es nicht einfach nur auf Erde beschränken kann. Das heißt, ein Substrat für eine Zimmerpflanze kann sein Erde und ein Gemisch zum Beispiel mit irgendwelchen Zuschlägen, die die Erde luftiger machen, weil es wichtig ist, dass Sauerstoff an die Wurzeln kommt. Es gibt Zusätze, dass Feuchtigkeit besser gespeichert wird. Und eine klassische Baumarkterde, wie man sie einfach so fertig im Sack kaufen kann, ist meistens doch eher ungeeignet, weil sie einfach nicht so eine gute Wasserspeichereigenschaft hat. Die ist nicht besonders luftig, deswegen haben viele Menschen mit Staunässe Probleme oder ja, dass einfach die Wurzeln nicht gleichmäßig versorgt sind. Und Substrat sagt man deswegen, weil es gibt mineralisches Substrat. Das wird zum Beispiel oft benutzt auch mit Selbstbewässerungstöpfen. Kann man sich vorstellen, sind quasi verschiedene Steinkügelchen, die aus der Natur kommen. Zeolit ist da oft drin, BIMS, also eine ausgeklügelte Mischung, die Sauerstoff an die Wurzel lässt, aber auch Wasser speichern kann.
Zeolit und BIMS wären
E-Bims.
Gute DJ-Namen vor. Zeolit und BIMS legen auf.
Liebe
im Pudel.
Ich dachte immer, sowas wie Substrat, das sei irgendwie von der Baumarktmafia erfunden worden, damit wir da nochmal gut einen Taler extra auf den Tresen
legen.
Nee,
aber ganz
das scheint
was
ja
Feines.
Scheint ja auch was Normales zu sein.
Das ist was ganz was
Andere
Feines.
Haben sowas.
Ich würde gerne nochmal zurückkommen zum Thema Gießen. Mhm. Man soll gießen mit Gefühl. Was noch?
Also was eigentlich so die drei Basics, die so eigentlich jede Pflanze braucht. Wasser, Sonne beziehungsweise Licht und Dünger. So. Und bei unseren Pflanzen, wir haben halt wirklich viel Licht in der Wohnung. Das heißt, dass halt die Sonnenstrahlen, die Sonne wirklich auf die Blätter kommt. Das heißt, das ist dann halt direkte Sonne und das mögen halt die meisten Pflanzen. Und da merkt man tatsächlich auch, wenn die halt wirklich Sonnenstrahlen abbekommen, die Blätter, dass die Pflanze schneller wächst. Die hat richtig Lust zu wachsen und ja, und da gibt's halt nämlich Leute, die wollen einfach eine dunkle Ecke einfach grün haben und stellen die dann halt eine Pflanze dann dahin und dann wundern sich nach 3 Monaten, du, irgendwie sieht die gar nicht mal so gut aus. Die braucht halt entweder, also die braucht halt Sonnenstrahlen oder man kann es halt die dunkle Ecke mit einer Pflanzenlampe, extra eine Pflanzenlampe da hinstellen, damit die einfach auch besser am Wachsen ist.
Keine Sorge, ich mache euch am Ende im Fazit eine richtige Einkaufsliste für den Baumarkt.
Aber Pflanzenlampe,
müsst ihr nicht mitnotieren.
Ja, Pflanzenlampe ist für mich also nah am Kratzbaum von der Ästhetik für die Wohnung. Deshalb würde ich das lieber sein lassen, lasse ich mein Klo unbepflanzt.
Der Kratzbaum des Hobbykiffers.
Ja.
Wenn man jetzt bei Null anfängt und man hat noch gar keine Pflanze zu Hause und man will mit Patient Null irgendwie anfangen, dann geht man ja ins Gartencenter oder irgendwo hin. Und dann Frage, holt man sich dann eher so eine kleine Pflanze, die man wie eine liebende Mutter großzieht, bis sie einem über den Kopf wächst? Oder kauft man direkt so eine ausgewachsene, die macht dann, finde ich, mehr her, kostet aber auch 60 Euro. So machen es die Profis?
Also tatsächlich meistens so kleine Pflanzen, die dann halt vielleicht 5 Zentimeter groß sind, mal 10 Zentimeter. Klar, also das sind tatsächlich die meisten Pflanzen, die wir haben wir so klein gekauft. Es gibt dann halt auch so Exemplare, die finden wir einfach schön, die sehen wir und die sind halt günstig. Dann nehmen wir die halt auch mit. So, ne? Aber tatsächlich, die meisten Pflanzen haben wir als Babypflanzen gekauft, weil es halt einfach noch cooler ist, wenn man sieht, wie die wachsen. Das ist ja auch das einfach das Coole dabei, dass man den Fortschritt dann halt sieht, wie groß die geworden sind, wenn man noch Fotos gemacht hat von vor 2 Jahren und dann denkt man so, ach krass, die war nur 3 Zentimeter groß und jetzt ist die schon einen halben Meter. Das ist halt eigentlich ganz cool. So, ne? Wir wollen halt den ganzen Verlauf.
Das sind für mich Geschichten aus einem fernen Land.
Das sind für mich, so fühle ich, wenn ich Bilder von deinen Kindern sehe.
Ja, waren unsere noch so klein, wie können die nur so groß sein?
Ja, es ist natürlich wahrscheinlich irgendwie auch eine emotionale Bindung, die man da eventuell eingeht. Also Hannes und Daniel haben so eine Monstera, die braucht wirklich eine eigene Postleitzahl, die ist so groß wie eine Kinderhüpfburg. Und ich würde denken, da hängt man dann ja vielleicht auch besonders doll sein Herz dran, wie an so einem dicken Bernhardiner. Und wenn die dann versehentlich verendet, dann nimmt einen das auch emotional in Schwitzkasten. Aber Hannes und Daniel sind da sehr rational. Ich möchte an dieser Stelle den Künstler und Menschen Phil Collins zitieren.
It's the circle of life.
Ist natürlich, über die Jahre haben wir auch schon natürlich Pflanzen verloren und sie sind halt einfach in die Mülltonne gewandert. Bei manchen Pflanzen haben wir es vielleicht ein bisschen drauf anlegen lassen, weil man wollte die halt nicht wegschmeißen, weil die noch so schön war, aber eigentlich wollten wir die gar nicht mal so zu Hause haben. Und dann hat man die da halt irgendwo mal stehen lassen und dann vielleicht mal nicht gegossen. Ein bisschen so halt provoziert, dass man die dann halt mit gutem Gewissen wegschmeißen kann. Aber halt schon doch so bei vielen von unseren Pflanzen wäre es halt schon echt traurig, wenn die eingehen würden. Aber wir versuchen dann halt jedes Mal, man kann ja noch Ableger von manchen Pflanzen nehmen, dass die halt trotzdem noch von vorne einfach wieder wächst.
Die Enkelkinder, it is the circle of life. An den Enkelkindern erfreut man sich dann.
Ja, stimmt.
Ja. Ich habe ja tatsächlich eine sehr vitale Pflanze zu Hause, Steffi. Es ist eine Monstera, die steht gut im Strumpf. Mhm. Die wächst aber, wie sie Bock hat. Das finde ich problematisch. Also die wächst nicht ästhetisch gleich in jede Richtung, sondern die eskaliert so im Wuchs durchs halbe Wohnzimmer. Und ich werde ihr nicht mehr Herr. Mhm. Und ich habe erfahren, wie man da wohl gegensteuern kann.
Wichtig ist oft, sich auch mal zu trauen, zu schneiden. Auch wenn Pflanzen jetzt wirklich, sie gehen in die Richtung, sie wachsen super gut und man denkt, man will eigentlich kein Blatt opfern, sollte man doch hin und wieder machen. Die Monstera hat bei uns anfangs schon ganz schön Federn gelassen, einfach weil man Haupttriebe ziehen muss und eben nicht so viele, wie oft auch im Baumarkt verkauft werden, dass man 3, 4, 5 Pflanzen im Topf hat, sondern dass man sich auf 1 oder 2 konzentriert, dass die schön kräftig werden, den anderen Trieben keinen Platz im Topf wegnehmen. Ich glaube, das ist ein ganz guter Tipp, sich einfach mal zu trauen, zu schneiden.
Den hast du ja bereits beherzigt.
Ja.
Und hast da ein kleines Muster, eine Tierstecke reingeschnitten
in die Monstera. Ja, das wird sich jetzt noch herausstellen, ob die jetzt noch mal frisch erblüht oder ob die sich denkt, mit einer Nagelschere brauchst du mir nicht kommen. Magisches Wort umtopfen, nochmal ganz kurz. Das ist ja meist das Wort, das bei mir jegliche Motiv. Hast du schon mal was umgetopft?
Ich frage mich, zu welchem Zwecke?
Ja, da kommen wir jetzt nämlich zu.
Okay.
Es ist für mich jetzt egal, zu welchem Zweck, aber wenn jemand sagt, jetzt müsste umgetopft werden, dann bin ich ehrlich, das ist der Moment, wo ich schon mal langsam anfange, mich von einer Pflanze zu verabschieden, weil wir beide, also die Pflanze und ich, wissen, es wird hier voraussichtlich nicht passieren, dass hier was umgeht. Aber man sollte das machen. Du hast gefragt, warum. Ich frage es mich auch. Und here's why.
Also sagen wir mal, man kauft eine Pflanze aus dem Baumarkt. Eine schöne Pflanze. Und oft ist es halt so, dass die Pflanzen da schon lange in diesem Kopf drin sind. Manchmal kommen ja auch schon Wurzeln unten aus dem Kopf raus. Und das ist auch eigentlich schon so ein Zeichen, wenn die Wurzeln unten aus dem Topf rauskommen. Jetzt ist Zeit, umzutopfen. Weil irgendwann haben die Wurzeln den ganzen Topf eingenommen. Die Erde besteht da quasi gar nicht mehr, es ist nur noch ein Wurzelballen. Und wenn die Pflanze die ganze Zeit in diesem kleinen Topf bleibt, kriegt die halt kaum Nährstoffe. Die stagniert mit dem Wachstum, dann passiert dann halt auch einfach gar nichts. Und wenn man die dann halt umtopft, können die neue Wurzeln bilden. Die neuen Wurzeln können neue Nährstoffe aufnehmen und die Pflanze hat wieder Platz zum Wachsen. Das heißt, wenn neue Wurzeln kommen, kommen meistens auch neue Blätter. Ist das dann halt so, dass dann nämlich fast ein Gleichgewicht halt, je mehr Wurzeln, desto mehr Blätter kann die Pflanze dann halt bekommen. Und deswegen ist es dann halt auch wichtig, ab und zu mal, sag ich mal, vielleicht bei so einem Bogenhampf alle 2 Jahre, die einfach mal ein kleines bisschen größeren Topf zu geben und neue Erde, neues Substrat und das ist dann halt gut.
Ich habe auch gehört, dass man so auch den Supermarktbasilikum, also quasi endlos weiterzüchten kann, wenn man den umtopft. Da kannst du ganzen italienischen Lieferdienst kannst du da versorgen, wenn du das mal ordentlich... So, da sind doch 2 Euro gut investiert Und dann machst du dich mit Basilikum selbstständig, wenn du ihn regelmäßig umtopfst.
Ein mittelständischer Basilikumbetrieb. Mhm. Vor allem alle 2 Jahre hat er gesagt, das ist ja eigentlich nicht zu viel verlangt. Also ich schaffe es ja sogar jährlich zur Hautkrebsvorsorge.
Da fragt man sich, warum reden die Leute so viel über das Umtopfen, wenn sie es nur alle 2 Jahre machen.
Ich möchte noch mal meine angedachte Einkaufsliste vervollständigen. Mhm. Fürs Fazit, welche Tools sind denn noch so empfehlenswert? Daniel, Hannes.
Ja, also sind tatsächlich relativ wenige Sachen. Eine Gießkanne sollte man zu Hause haben, vielleicht eine Schere, weil, wie ich gerade gesagt habe, so trauen zu schneiden ist ganz wichtig. Ansonsten kann man echt viel mit den Händen machen. Wenn man natürlich umgehen will, dass man schwarze Fingernägel bekommt, dann gerne mit Handschuhen. Ist ja easy zu umgehen. Und eine der besten Investitionen für uns war tatsächlich eine Pflanzmatte für, weiß ich nicht, um die 5 €. Die ist eine kleine, zurechtgeschnittene Plane, die man sich auffaltet. Und so hat man in der Wohnung halt gar keinen Dreck. Und man kann es super praktisch direkt in den Mülleimer kippen. Alles, was daneben ging, das ist echt eine coole Sache.
Es ist so einfach, weil das ist tatsächlich auch ein Hindernis für mich, dass ich denke so, oh nee, dann den ganzen Dreck in der Wohnung, kein Bock. Aber 5 € für eine Pflanzmatte.
Ich wusste gar nicht. Ich wusste wirklich nicht, dass es so was gibt. Naja, Daniel und Hannes haben übrigens, finde ich ganz lustig, die haben sich so einen kleinen automatischen Thrill in ihren Alltag eingebaut oder in ihr Leben. Und wenn die beiden nicht da sind, weil Urlaub oder so, dann kommt Daniels Schwester vorbei zum Gießen. Und Daniels Schwester ist eine Frau unseres Kalibers, Steffi. Weil die kann es wirklich gar nicht. Die kann sich von Haus aus nicht mal Basilikum aufs Tomate-Mozzarella-Brot legen, ohne dass auf dem Weg zum Brot das Blatt schon eingeht. Aber sie wird immer besser. Und ich denke, wenn Daniels Schwester das schafft, dann schaffen wir das auch.
Sie ist unser, wie Role nennt man Model? Das? Nee. Ja, Power ja. Animal.
Ja, Spirit Animal.
Spirit Animal.
Die beiden machen übrigens nicht nur Indoor, sondern auch Balkon, aber so zu Outdoor, da kommen wir bei dir später nochmal in Ruhe zu oder gleich. Eine Frage, mit der viele von uns sich leider regelmäßig beschäftigen müssen. Wann kann man bei einer Pflanze sozusagen die Geräte abstellen? Also woran sehe ich, da ist nichts mehr zu machen.
Ja, abschreiben ist oft total vertrocknet, weil das ist meistens ein Zeichen, dass da nichts mehr zu holen ist. Genauso wie die Blätter fühlen sich so ein bisschen labbrig, matschig an, dann weiß man oft schon, dass es an der Staunässe liegt zum Beispiel, dass die Wurzeln einfach vermodert sind. Da lässt sich dann halt auch nichts mehr machen. Das ist auch eins der häufigsten Probleme, einfach falsches Gießen. Ja, oder halt leider auch extreme Schädlingsbefälle. Also
stimmt.
Leider gibt's einen Riesenkatalog an Schädlingen, die man sich einfangen kann, ohne dass man was falsch macht. Da reicht oft ein gekipptes Fenster und man hat Tripse, man hat
Spinnmilben.
Genau, Spinnmilben, man hat Trauermücken, diese super nervigen kleinen Viecher, die einem dann so vor den Augen rumfliegen.
Beim Fernsehen gucken die dann ja immer richtig stören dann. Also genau. Dann sind die ganze Zeit vor der Nase. Oder Wolläuse.
Wolläuse, also der Katalog ist lang, da kann man sich echt viel, ja, irgendwie reinfallen.
Ja.
Und ansonsten, das wäre jetzt auch ein Punkt, wenn man sagt, boah, der Befall ist echt zu schlimm, am liebsten sofort entsorgen, bevor man sich andere Pflanzen damit halt auch noch ansteckt.
Man kann dem übrigens mit regelmäßigen Duschen vorbeugen, es ist wie im normalen Leben im Prinzip.
Ich hatte gar keine Kenntnis von der ganzen Fauna, die so eine Pflanze so mit nach Hause trägt.
Ich auch nicht, und das turnt mich auch so ein bisschen ab, weil wir sprechen ja immer noch über Indoor-Pflanzen. Und ob ich das besorg's, ob ich die Viechers... Ich habe zum Beispiel auch eine Pflanze in meinem Schlafzimmer. Und ob ich die ganzen Viechers, die die aufgezählt haben, ob ich die auf dem Kopfkissen haben will,
ja, weiß ich nicht.
Müsst noch drüber nachdenken. Ja. Wichtigste Frage zum Schluss. Welche Pflanze zeichnet mich denn als floral versierte, coole Person aus? Welche Pflanze ist Instagrammable? Welche Pflanze sagt aus, diese Frau ist eine liebende Pflanzenmutter mit Profi-Skills?
Pflanzen mit Panaschierungen. Das heißt, Pflanzen, die einen Weißanteil, einen Gelbanteil oder einen Pinkanteil in den Blättern haben. Entweder sind die Blätter komplett pink oder sind halt zwischen den Grün ist dann halt irgendwie pinke, gelbe, weiße Stellen. Das gibt's dann halt auch wirklich, das sind unfassbar viele Pflanzen jetzt mittlerweile, die man panaschiert kaufen kann. Und da gibt's halt auch Preise von 10 € bis 3.500 € kannst du für eine Pflanze ausgeben. Da ist dann halt alles dabei. Es gibt eigentlich auch gar keine uncoolen Pflanzen. Also wenn eine Pflanze dir gefällt,
dann kauf sie. Nee. Steffi,
nee.
Warte mal ganz kurz. Was die 3.500 € Pflanze auch in die Notizen-App, wo du meine Geschenke speicherst. Das würde ich mich freuen.
Ich wüsste gar nicht, wo es sowas gibt. Wenn er so sagt, es gibt keine hässlichen Pflanzen. Doch. Das ist so wie... erstens das. Und zweitens, wir sind ja auf dem Stand eines Kleinkindes.
Ja.
Und hast du schon mal gesehen, wenn Kleinkinder sich anziehen oder wenn Kleinkinder sich was zu essen raussuchen,
ja,
da kann man auch nicht sagen, das ist alles gut, was du da machst. Man braucht Leitplanken des Geschmacks. Und panaschierte Pflanzen, möchte ich an dieser Stelle mal sagen,
ja,
habe ich bereits gesehen.
Achso, toll, dass du die schon gesehen hast. Ich dachte, du sagst, jetzt besitze ich bereits, weil ich guten Geschmack habe.
Aber
toll,
ich glaube,
hast du schon mal gesehen?
Habe ich gesehen, habe das verzeichnet und habe aber festgestellt, wenn das der Trend ist, dann stehe ich dazu wie zur Hüfthose.
Bist du raus?
Ist nicht so mein Geschmack.
Machst du nicht mit?
Naja, gut.
Okay. Jetzt ist euch vielleicht beim Zuhören nicht automatisch ein grüner Daumen gewachsen, aber ich habe zumindest Bock gekriegt. Dann kann es in Daniel mich nochmal ein bisschen aufopfern da, um meine Pflanzen zu kümmern. Das Wort umtopfen hängt wirklich wie ein Damoklesschwert über mir, weil ich glaube, wenn ich das nicht mache, dann ist bei mir zu Hause eh vorbei mit der grünen Oase. Vielen Dank an Hannes und Daniel. Plants, Decor and DIY. Guckt euch bitte dieses Indoor-Gewächshaus an. Das die beiden haben, finde ich wirklich ziemlich cool. Ist wie so ein Weinkeller für Grünzeug.
Wir biegen uns kurz in ein anderes Thema ab. 4-Tage-Woche. Die ist angebracht, wenn man einen Garten hat, wie ich. Weil sonst kommt man immer nicht weit. Ja, aber auch alle anderen denken wahrscheinlich, ich, 4-Tage-Woche.
Wenn ich einen Balkon habe, den ich bepflanzen muss, dann brauche ich auch 4-Tage-Woche, damit ich das schaffe.
Mhm. So, aber auch ohne Pflanzverpflichtungen. 4-Tage-Woche, if paradise is half as nice.
Ja.
Oder Anne und ich kommen ja aus einer Generation, in denen man seine Daseinsberechtigung auf diesem Planeten noch definiert über Extraschichten und wie viele Feiertage man durchgearbeitet hat, wie viele Überstunden man gesammelt hat. Wer am kürzesten vorm Burnout steht, der hat gewonnen.
Jawohl!
Aber
cool.
Aber diese fragwürdige Arbeitseinstellung verändert sich gerade und viele Menschen wollen mehr Freizeit, weniger Arbeit, beziehungsweise mehr Arbeit in weniger Tage packen, damit man mehr Freizeit hat. Ihr wisst, wovon wir reden.
Jetzt wissen wir alle, der Kanzler, der ist kein glühender Fan von dieser Idee. Er sagt, der Wohlstand in Deutschland, der wäre nicht mehr haltbar mit 4-Tage-Woche und so zu viel Work-Life-Balance wäre dann schwierig. Ist das wirklich so? Diese Frage versucht der Podcast, die Entscheidung von BR24 zu klären. Gibt es wirklich ohne Fleiß keinen Preis oder haben wir am Ende ja alle nichts davon, wenn wir uns der Wirtschaft und dem Wohlstand zuliebe zu Tode arbeiten und dann aber 5 vor Renteneintritt, weiß ich nicht, an einem stressbedingten Herzklabaster verenden? Hört mal rein, die Entscheidung zum Thema 4-Tage-Woche mit Host Jasmin Brock gibt es überall, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel in ARD Sounds. Und jetzt kommen wir zu deinem Flexperten.
Es geht nach draußen. Ich habe, wie gesagt, mit Norman gesprochen, im Internet bekannt unter Buschfunkistan. Er und seine Frau Vanessa sind aus der großen Hauptstadt in den Südschwarzwald gezogen, in den Hotzenwald. Und zwar, weil es da, Obacht, so viel regnet.
Ach,
ich habe ihn
herrlich
gefragt, wie viele seiner Nachbarn den gleichen Beweggrund hatten, um sich im Hotzenwald niederzulassen. Er hat sie nicht gefragt, aber er schätzt die Zahl als eher gering ein. Wird sich zukünftig natürlich wahrscheinlich ändern. In Landstrichen Brandenburgs, da wünscht man sich vermutlich häufiger mal einen kräftigen Guss. Einen schönen Landregen. Ne? Und im Hotzenwald gibt's den. Allerdings zeigt das ja auch schon, wie sehr Norman die Flora am Herzen liegt und vor allem die Pilze. Er ist großer Pilzfan.
Geht er gern in die
er
Pilze?
Er geht regelmäßig in die Pilze. Am Ende werde ich euch noch verraten, dass es dafür nicht Herbst in der Jahresuhr zeigen muss.
Okay.
Man kann doch jetzt schon in die Pilze gehen. Die Natur, Biodiversität und so weiter, das ist der Content, den er bei Buschfunkistan, bei seinem Kanal nähert. Und die beiden machen nicht nur YouTube und Instagram, sie haben auch schon Bücher dazu geschrieben. Und für uns, die sich schon nach der Aufzucht von ein paar Kressesamen im Wattepad fühlen, als hätten sie Schöpfungsgeschichte geschrieben, habe ich ihn erstmal gefragt, was bedeuten denn eigentlich Pflanzen für dich?
Wenn wir Pflanzen um uns haben, das bedeutet ja so viel wie, es gibt in irgendeiner Weise genug Feuchtigkeit. Ja, nur deswegen sind ja auch die Pflanzen da. Das bedeutet auch, es gibt Nahrung. Also Pflanzen vermitteln uns ja, glaube ich, irgendwo auf so einer gewissen Ebene auch erstmal so ein Gefühl von Sicherheit und Überleben. Pflanzen sind halt ein super sinnliches Erlebnis. Ne? Man kann ja ganz tolle Farben sehen, wenn sie jetzt blühen beispielsweise. Oder auch einfach nur das Grün der Blätter. Allein wie viele verschiedene Facetten von Grün das gibt, ja. Und dann produzieren viele Pflanzen ja auch ätherisches Öl und haben ganz intensive Gerüche, wenn man an ihnen reibt. Braunwurz ist so eine Pflanze, eine sehr tolle Pflanze übrigens. Wenn man da dran riecht, es riecht halt schon eher so ein bisschen nach Modder und so nach Keller. Aber dann gibt es halt auch Pflanzen wie die Zitronenmelisse. die dann einfach mega zitronig duften und so. Und es ist halt einfach super sinnlich auch. Also es bereichert das Leben ungemein.
Ja, es wird hier ein bisschen philosophisch, aber ich kann mich da gut drauf einlassen, muss ich ehrlicherweise sagen. Ich habe ja vorhin viel geklagt, aber letztendlich so ein Gartentag ist für mich auch immer so ein bisschen wie Keller ausmisten, nur für den ganzen Körper.
Ich habe nur, als er sagt, Pflanzen sind ein sinnliches Erlebnis, habe ich mich schon wieder mit der Nagelschere an den braunen Blättern der Monster gesehen. Dachte, so sinnlich war es nicht.
Aber ich dachte, mit einem nackten Arsch in Brennnesseln, so ja, bei deinen ersten sexuellen Begegnungen.
Aber meine Mutter hat zum Beispiel Zitronenmelisse im Garten.
Hasse ich.
Und das, was stimmt denn manchmal nicht mit dir?
Ja, weil die sich überall...
Die riecht aber gut.
Ja, aber überall ist sie.
Hast du schon mal frische Erdbeeren mit Zitronenmelisse gegessen? Super lecker.
Ja, dann komm doch mal rum. Da machst du dir mal ein Schälchen voll.
Hast du auch Erdbeeren?
Immer laber, laber.
Hast du eine Zitronenmelisse oder hast du auch Erdbeeren im Garten? Sonst brauch ich nicht kommen.
Naja, auf jeden Fall ist das
erotisch. Nee, ist nicht erotisch. Ein sinnliches Erlebnis. Ein erotisches nicht. Nehme ich zurück.
Ich habe Rhabarber aktuell.
Wo sehe ich hier irgendwo einen Rhabarberkuchen?
Das wird hier wirklich noch wie ein Gemüseladen.
Du machst ja nichts aus den Sachen. Du hast
was macht man denn aus Rhabarber?
Ein Rhabarberkuchen, Steffi. Was
ich kann nicht backen.
Du kannst doch wohl einen schönen...
Nein, den frisst doch auch keiner.
Ich esse Rhabarberkuchen. Ich werde ja nicht eingeladen.
Du willst immer haben, haben, haben. Gib mir dies, gib mir das, hätte ich gerne, lecker, lecker. Und ich bin nur am Machen.
Nee,
ich bin immer nur am Machen, immer nur am Rabotten für dich.
Rabotten ist auch schlimm. Ich würde aber auch ein schönes kleines Gastgeschenk mitbringen in die Laube. Naja, lass uns diesen privaten Streit nicht in diesem Podcast austragen.
Lass uns lieber mit Norman reden. Das ist ein Mann, der Ruhe ausstrahlt. Und hier kommt... Bist du satt?
Nein, deshalb habe ich mir noch ein Stück genommen.
Hier kommen zwei Pflanzen, die Norman ganz besonders happy machen.
Eine ist gerade aktuell so mein Liebling, einfach weil sie jetzt gerade blüht. Es ist die gewöhnliche Traubenkirsche. Die Traubenkirsche hat einfach einen unfassbar intensiven Duft, wenn sie blüht. Also es riecht halt so richtig nach Mandeln und ja, ganz intensiv. Und gerade wenn man in so einem Gebiet ist, wo es viele Traubenkirschen gibt, da ist wirklich, das ist teilweise überwältigend, wie intensiv das duftet. Also eine sehr unterschätzte Pflanze auf jeden Fall. Und dann würde ich mal noch eine ganze Gruppe von Pflanzen nennen, die ich auch sehr gerne mag. Das sind die sogenannten Ragwurzen. Ragwurzen sind Orchideen. Das sind sogenannte Sexualtäuschblumen. Also die Blüten tun zum Beispiel so, als wären sie Sandbienen oder Grabwespen, rein optisch. Und dann haben sie auch so kleine, teilweise wie so feine Härchen auf der Oberfläche. Das heißt, sie fühlen sich auch so an. Das ist dann so, dann sind die Männchen von dem jeweiligen Insekt schon unterwegs und suchen nach Weibchen. Die Weibchen sind aber teilweise noch gar nicht geschlüpft. Und dann stoßen die Männchen auf diese Blüten und denken halt, das sind Weibchen und ja, wollen sich mit denen halt fortpflanzen. Natürlich entstehen dabei keine kleinen neuen Sandbienen oder so, aber die Blüten werden halt bestäubt.
Der dumme Bienenmann wieder. Geil wie nix.
Geil wie dumm, ja.
Ja, da erschließt sich für mich auch die Figur des Willi bei Bienenmann. Stimmt. Schon ein bisschen aus der Hälfte.
Aber aus der Geschichte kannst du einen Pixar-Film drehen.
Mhm. Aber interessant, für mich waren, da haben wir uns gerade darüber unterhalten, dass wir ja Orchideen so hässlich
Wahnsinnig
finden.
Hässlich.
War für mich immer das, was die Oma auf der Fensterbank hat. So quasi der blumengewordene Pierrot, den man da hinstellt. Also für mich hat das auf jeden Fall das Gegenteil von Biodiversität ausgestrahlt. Mhm. Aber... diese Ragwurzen, dass die da in unserer schönen Natur vorkommen und dass das so schlaue Biester sind, hat mein Mindset um 180 Grad gedreht, was diese Orchideen anbetrifft. Ich habe übrigens geguckt, beides, die frühe Traubenkirsche und den Ragwurz, könnt ihr für einen schmalen Taler kaufen. Schön für Auge und lecker für die Biene und für den dummen Bienerich.
Geil für den dummen Bienerich.
Ich komme mal zu einer weiteren philosophischen Frage, die ich mir schon häufiger gestellt habe, wenn ich knietief in Brennnesseln gestanden habe. Oder mit diesen Löwenzahnbohrern die Löwenzähne aus den Fugen gerissen habe. Die Frage, die sich mir dann immer stellt, ist, was macht Unkraut eigentlich zu Unkraut? Also sind denn vor dem lieben Herrgott nicht alle Pflänzlein gleich viel wert?
Unkraut ist natürlich ein 100% vom Menschen erfundenes Konzept. Aber in der Natur gibt es natürlich keine Unkräuter. Ganz im Gegenteil ist es eben so, dass sehr viele Pflanzen, die wir so als Unkräuter bezeichnen, als Menschen, oft besonders wichtig sind für die Biodiversität. Also zum Beispiel die Brennnessel ist einfach eine der wichtigsten Schmetterlingspflanzen überhaupt, und zwar für Schmetterlingsraupen. Ja, auch für uns Menschen sind Brennnesseln zum Beispiel super gesund als Gemüse. Also viele sogenannte Unkräuter sind auch tatsächlich super lecker und gesund.
Ich fürchte nur, davon wird sich Rainer leider nicht überzeugen lassen. Rainer ist unser Gartenvorstand. Wenn ich da bei der Gemeinschaftsarbeit die Unkrauthacke fallen lasse und mich für die lieben Raupen in die Brust werfe, wird er mir wohl sagen, ja, nee, hier nicht. So.
Ich würde mit dir Schilder malen, jederzeit. Und dann stellen wir uns da an den Zaun. Und dann sagen wir, der Löwenzahn bleibt.
Aber ich finde, auch ohne Schrebergarten ist es ja so, in der Nachbarschaft wird man wahrscheinlich nicht mit Liebe überschüttet, wenn da so 2 Meter hohe Brennnesseln so über den Zaun winken. Also gehe ich einfach mal von aus. Also deshalb gehen wir mal realistisch ins Thema Garten rein. Ich stelle mir vor, ihr habt euch da so ein Reihenendhaus geangelt mit so einem kleinen Gärtchen, mit so einem strandlakengroßen, ne, so einer Rasenfläche. Mhm. Ja, meinetwegen habt ihr auch so eine Schrebalaube oder irgendeine Gemeinschaftsgrünfläche, gibt's ja auch. Und erträumt ihr einfach von so einer kleinen blumigen Auszeit oder ihr träumt von so einem Prepperparadies für Selbstversorger. Ja, genau. Was sind denn so die ersten Schritte, die ich tun muss?
Also ich denke, ein sehr guter Schritt, den man am Anfang mal machen sollte, ist erstmal gar nichts zu machen und einfach erstmal zu beobachten, mal zu schauen, wo ist es denn eigentlich vielleicht eher trocken, wo ist es eher feucht, also wie ist so der Boden. Das kann ja auch von Ort zu Ort im Garten unterschiedlich sein. Auch einfach mal das, was da jetzt von ganz alleine kommt, mal ein bisschen wachsen zu lassen, weil wenn man dann gerade so im Frühling oder dann auch so im Frühsommer mal die ganzen Wildpflanzen hat, die jetzt von ganz alleine dort wachsen, dann kann man von denen ja auch ganz viel über den Garten lernen, weil eine Pflanze sagt mir, ist der Boden an der Stelle eher nährstoffreich oder eher nährstoffarm? Ist der Boden eher trocken oder eher feucht? Ist er eher sauer oder eher basisch? Das heißt, man kann da ganz viele Informationen rausziehen und so natürlich auch anhand dieser Informationen dann besser planen, wenn man irgendwas selber gestalten möchte. Dann funktioniert alles automatisch natürlich auch viel besser, was man dann tut, weil man dann viel mehr weiß, was man tut.
Mach ihn schon, den schlechten Gag.
Du bist seit 10 Jahren in Phase 1.
Ich beobachte.
Und zwar eine Phase, wo man erstmal nur abwartet und gar nichts machen soll. Das war der Gag.
Aber gründlich. Aber ihr seht schon, wenn man es richtig machen will, dann muss man ein bisschen Zeit mitbringen und anscheinend auch Begleitliteratur. Also je nachdem, viele arbeiten ja auch einfach mit so Rollrasen. Aber das ist jetzt nicht, ich sag mal, die bedürfnisorientierte Gartenpflege, die wir uns heute hier so vorstellen und die Natur auch happy macht. Euch wahrscheinlich auch nicht. Also wer da auf Krampf da so ein paar Hortensien in die Erde rammt, die an der Stelle eh nichts werden, dann ist man ja am Ende auch enttäuscht. Insofern ist dieser Ratschlag von Norman ja höchst sinnvoll. Für so ein erstes Gefühl, Norman, was wächst denn im trockenen oder im feuchten Boden, damit ich auch mal einen Überblick bekomme?
Trocken wäre sowas, wächst so oft so auf so Rasenflächen und sowas, das Ferkelkraut. Manchmal findet man, aber das wäre schon speziell, aber manchmal findet man auch Thymian. Feuchter mögen es zum Beispiel ganz gerne der Giersch, den findet man ja auch sehr oft in Gärten. Auch eine ganz tolle Pflanze wieder für zum Beispiel für den Schwalbenschwanz. Also ist einer der schönsten Schmetterlinge überhaupt und dem seine Raupen essen Giersch. Man kann Giersch auch selber essen, es schmeckt ja eigentlich, ist ja auch verwandt mit der Petersilie. Es schmeckt halt ein bisschen wie Petersilie und Mango und so. Früher wurde das extra angebaut in Klostergärten und so halt als Salatpflanze. Wir essen gerne mal einen Girschsalat zum Beispiel. Das ist ja lecker.
Was wolltest du sagen?
Ich wollte Giersch googeln und Autocorrect hat Gulasch draus gemacht, deshalb war ich vom ersten Bild kurz irritiert.
So kann das nicht aussehen. Sieht der Schwalbenschwanz auch. Ich habe ja bisher Giersch verachtet und zwar zutiefst, aber ich muss sagen, die Brandmauer zum Giersch, die wackelt.
Ja.
Zukünftig werde ich ihn mit anderen Augen sehen. Das verspreche ich schon.
Mit gnädigerem Blick.
Mhm.
Schaust du also,
der Giersch, der kommt von selber, kann ich euch ein sogenanntes Liedchen von singen. Ich will ja aber meinen Garten auch selber bepflanzen. Was kommt denn gut im Garten?
Natürlich macht es immer Sinn, dass man eher auf einheimische Arten setzt. Das liegt halt auch einfach daran, dass die eben von der gesamten Lebenswelt, die so unterwegs ist, viel besser angenommen werden. Oder südeuropäische Arten sind auch noch ganz okay, weil es so oft Überschneidungen gibt. Da macht es halt schon Sinn, darauf zu achten, weil es gibt halt so tolle Pflanzen, zum Beispiel Fingerhut, ja, blüht ja wunderschön, ist zwar auch giftig, aber hat extrem schöne Blüten. Oder die Königskerzen, die werden ja auch riesig, die können ja 2 Meter hoch werden, blühen auch ganz lange, haben tolle gelbe Blüten.
Musst du nicht googeln, die wachsen sogar mitten in der Stadt hier und da zeige ich dir demnächst mal, nehme ich dich mal mit auf meine kleine Flora-Reise. Was denn?
Na, ich würde viel lieber mal wieder mit dir in die Laube, weil ich war da schon länger nicht.
Es ist angekommen.
Was davon muss doch da... Nee, ist so, ernsthafte pass, Frage.
Ja, ernsthaft? Können wir am Ende klären.
Nein, ich will fragen, ob davon irgendwas auch in der Laube wächst oder ob da nur... Da kann ja nicht nur ein Quippenbaum stehen.
Ist doch nicht so weit.
Ach so, okay.
Was blüht denn gerade? Ich weiß nicht, wie das heißt. Also es blüht auf jeden Fall was. Ah, die Maiglöckchen waren schon da. Bald kommt die Pfingstrose. So ist ja nun nicht, ne? Und irgendwas anderes wird da auch blühen.
Ja.
Das war die Go-Liste. Machen wir direkt noch die No-Go-Liste hinten ran. Was soll auf gar keinen Fall in den Garten?
Forsythie ist zum Beispiel so eine Pflanze, die blüht ganz doll gelb, hat überhaupt keinen Nutzen für Biodiversität, blüht einfach nur gelb. Wenn man zum Beispiel stattdessen die Kornelkirsche anpflanzt, die blüht zur gleichen Zeit, die blüht auch gelb, aber da gehen halt sonst wie viele Insekten dran. Kirschlorbeer. Kirschlorbeer ist auch so ein typisches Baumarkt, Ästhetik, Gewächs, kann auch die Insekten- und Vogelwelt nicht wirklich was mit anfangen. Und das Allerschlimmste ist natürlich ein Schottergarten. Also das ist dann halt...
Schade. Ich kann meine aktuellen Baumarkterfahrungen da auch nochmal geltend machen. Ich habe da so Dinger gesehen, die ranken da auch so um so Herzen.
Oh, das ist doch auch eine schöne Idee.
Da war viel Karibikgefühl, viel Zitroniges war da. Viel. Ich habe auch sogar Samenmischungen für Wassermelone. Habe ich nicht gekauft, habe ich nur gesehen. Ich dachte so, das ist wirklich nicht heimisch. Obwohl ich träume ja im Zuge der Klimakatastrophe immer noch von der Zucht der Altonane. Wäre das nicht schön, eine heimische Banane, eine Altonane,
ach so,
wenn wir die züchten könnten zusammen?
Das können wir machen.
Ja, können wir mal ausprobieren, aber
bestimmt klappen.
Norman sagt ja lieber nicht. Ich kann das kurz zusammenfassen, wenn ihr da wirklich auf der Suche seid nach ein paar, jetzt komme ich hier, als ob ich Ahnung hätte, aber ich
gebe mal Tipps gerne.
Ja, ich gebe gerne.
Immer ja.
Dann geht ihr einfach zu irgendeinem Gartenbauer oder ne, irgendwo auf dem Land, wo also sieht nach nichts aus, aber die Leute, die da ihre Gärtnereien haben, die wissen einfach, was bei euch in der Gegend gut kommt. Meine Gartenfreundin Sabine hat mich letztlich so gartengeschämt, die hat so ein Album, wo so eigentlich Postkarten reingehören und da hat die Samentütchen drin. Geordnet. Ich finde es so unverschämt.
Ich weiß nicht, wie ich darauf reagieren soll.
Ich habe noch einen Fun-Fact, den werdet ihr nicht vergessen heute Nacht, wenn ihr, ihr werdet wahrscheinlich nicht schlafen können. Und zwar hat sie mich auch noch in die Welt der Hornspäne eingeführt, denn Horn ist ein guter Dünger. Also das kann man kaufen oder man kann auch einfach abgeschnittene Fußnägel nehmen oder Haare.
Ist das ernst gemeint?
Das wäre doch ein schönes Geschenk für mich, wenn du mal deine Fußnägel sammeln würdest in so einem Glas.
Du hast als
ich da mal eine schöne Nachtkerze damit dünge.
Dann dünge ich dich gut durch den Sommer.
Ne?
Ja, du hast ja bald Geburtstag.
Wir kommen zum Thema Ausrüstung, war bei dir ja auch ein Posten.
Ausrüstung ist ein...
Ja. Das ist ja für viele, und so schätze ich eigentlich auch ein, dass überhaupt das Allerreizvollste erst da erstmal los. Ja, erstmal haben. Ich persönlich träume von einer Kettensäge. Weiß nicht, ob die bei meiner aktuellen Gemütsverfassung wirklich klug in meiner Hand ist. Ich habe Norm gefragt, was man denn so braucht und leider hat er mir stattdessen erzählt, was man nicht braucht.
Also was zum Beispiel eine Überlegung wert ist, sich keinen Rasenmäher zu holen. Der macht ja Folgendes, der zerstört die Pflanzen und saugt die ja auch sofort ein und zerschreddert alles. Und dabei sterben halt auch alle Insekten, die da dann gerade drauf sitzen. Und das sind halt sehr, sehr viele. Besser wäre zum Beispiel, man mäht ganz klassisch mit einer Sense oder man holt sich einen sogenannten Balkenmäher. So ein Balkenmäher kann man sich vorstellen, ist so ein bisschen wie so eine Haarschneidemaschine. Das heißt, der schneidet einfach die Wiese ab, die Pflanzen werden einfach abgeschnitten und fallen um und bleiben dann liegen. Man kann sich ja mal trauen und vielleicht mal einen Abschnitt vom Garten zumindest mal nicht mähen, bis Juli mal einfach alles wachsen lassen, was da wächst. Und da wird es dann mit Sicherheit dermaßen anfangen zu blühen und so. Und man weiß das teilweise gar nicht. Man hätte es vielleicht vorher gar nicht gewusst, was man eigentlich da hat.
Mach das ruhig, ich möchte das nicht. Was denn?
Du auf so einen leicht bewölkten Sonntagnachmittag mit einer Sense auf 120 Quadratmetern Rasenfläche. Das ist ein Bild, das gefällt mir gut. Und da komme ich mit einer Kamera vorbei. Wenn du mit einer Sense per Hand.
Was kostet denn so eine Sense? Also Balkenmäher habe ich gerade geguckt, das ist außerhalb meines Budgets.
Eine Sense kann doch so teuer nicht sein.
Doch. Na? Klappsensenbaum mit Sense ab 29,90.
Ja.
Ich bleibe bei der Kettensäge. Außerdem, weißt du, was ich auch noch mag, das ist für einen schmalen Taler zu haben, ist so ein Unkrautstecher.
Ja.
Der ist an so einem Stiel und da drückt man oben drauf und dann schließt sich unten so eine Kralle um, zum Beispiel Löwenzahn, und da kann man die so rausziehen. Das ist ein bisschen wie Pickel ausdrücken oder Mitesser. Das lieb ich.
Befriedigend.
Das macht richtig Spaß. Kommen wir zum Faktor Zeit. Wir haben ja schon angerissen, Zeit, also es kommt auch ein bisschen auf die Resilienz der Nachbarschaft an. An dieser Stelle möchte ich ganz lieb grüßen Birgit und Bernd, unsere Gartennachbarn. Mhm. Bernd ist bei der Telekom gewesen, Birgit ist jetzt auch in Rente, bei denen sieht der Garten aus wie gesaugt. Die gucken immer mit ganz viel Nachsicht auf unser Messigarten. Manchmal sagen die nur sowas Deeskalierendes wie der Apfelbaum hat Krebs oder der Buchsbaum ist tot.
Aber, egal. Na, aber die Quitte trägt.
Ja, danke Bernd.
Trägt.
Deshalb Frage an Norman, wie viel Zeit muss man denn für so ein Gartenexperiment normalerweise im Alltag freiräumen?
Wenn man halt auch irgendwas ernten will, dann muss man natürlich viel Zeit investieren. Aber wenn du einfach einen Garten haben willst, der schön blüht, pflanzen ein paar einheimische Heckenpflanzen rein, vielleicht noch ein paar Obstbäume, dann macht man eine Wiese einfach, da holt man sich vielleicht noch so sogenannte Regio-Seeds oder Regio-Samen, die halt zu der Region passen, in der man lebt, bringt vielleicht noch ein paar aus und dann mäht man einmal bis zweimal im Jahr und dann hat man fast gar keinen Aufwand. Also man kann es sich wirklich einfach machen und hat trotzdem einen schönen Garten. Selbst gießen muss man nicht unbedingt. Also irgendwann setzen sich halt die Pflanzen durch, die auch mit Trockenheit klarkommen. Gibt es auch tolle Pflanzen, ja. Beispiel gibt es den Mauerpfeffer oder auch die rosane Fetthenne oder Trippmadame, auch ein sehr cooler Name für eine Pflanze.
Name ist schon mal gut, ansonsten spule ich gleich nochmal zurück und schreibe das nochmal alles mit.
Also genau das, was er beschrieben hat, habe ich ja exakt genau so in meiner letzten Wohnung gemacht, wo ich ja einen kleinen Garten hatte. Und da habe ich aber übellaunige Post von der Verwaltung, von der Hausverwaltung bekommen,
ja,
dass ich das regelmäßiger machen soll. Ich wollte das aber so wild und wuch, also ich hatte auch null Bock.
Ja, und Norman ist da sehr entspannt unterwegs, aber man kennt das, also eine Brombeere oder so eine Himbeere, wenn man da nicht aufpasst und da ab und zu mal mit der elektrischen Heckenschere vorstellt.
Wirst nie wieder los.
Wie Dornröschen, irgendwann ist man so eingewachsen, da muss halt berittener Gärtner kommen.
Berittene Polizei.
Berittener Gärtner kommen und einen da freischneiden. Übrigens noch ergänzend und liebe Grüße an meine Mutter, wilder Ahorn, musst du aufpassen, ne? Der kommt überall, den wirst du nicht mehr los. Also direkt wegmachen, wenn er da ist. Der hat Steerqualitäten, der wilde Ahorn. Merkel, schreib das bitte mit. Ich wollte noch mal kurz zum Thema Girsch zurück. Ist jetzt ein bisschen weg vom Thema, aber Norm isst ja auch ganz viel, was er so am Wegesrand findet. Da habe ich noch mal nachgehakt, weil es interessiert mich schon, was man so alles essen kann.
Man kann sehr viele Blattpflanzen essen, gerade im Frühling, eine Giersch, Brennnesseln, Gänseblümchen, Löwenzahn. Es gibt auch ganz spannende Wurzeln, die man auch teilweise früher im Garten angebaut hat. Zum Beispiel die Nachtkerze. Nachtkerzenwurzel schmeckt sehr lecker. Zum Beispiel war Goethe auch ein Riesenfan davon. Der hatte die extra im Garten. Oder auch die große Klette. Und die große Klette hat auch eine Wurzel, die kann über einen Meter lang werden. Und in Japan wird die zum Beispiel auch extra als Gemüse angebaut. Klettenwurzel. Hat eben auch so eine präbiotische Wirkung, also so fürs Mikrobiom, also so den Darm super gesund für die Bakterienvielfalt dort und so.
Kannst du mal ein paar von deinen Supplements-Dinger kannst du da weglassen, wenn du mal Klette frisst. Übrigens, Goethe, weiß ich nicht, ob der regelmäßig einen Triathlon gelaufen ist oder so, aber der ist immerhin 82 geworden hier mit seiner Wurzel.
Weißt du, was ich mir wünschen würde?
Mm-mm.
Dass wir beide mal von hier nach Oberhausen wandern.
Und uns nur von den Sachen ernähren, die
Mutter,
wir am Weg...
Was Mutter, Natur und Gott uns gegeben haben. Wirklich.
Das hast du nicht umsonst gesagt. Du weißt, dass ich das sofort mit dir mache.
Und du hast ja schon
aber
mal für
den... Aber Füße, ne?
Ja, das kriege ich aber hin.
Okay,
da kaufen
cool.
wir mal, gehen wir zusammen zu...
Georgs.
Genau. Und dann kaufen wir ein paar schöne Wanderstiefel. Und Steffi hat ja schon mal wild gecampt, auch fürs Flexikon, nicht freiwillig. Und du weißt ja, mit welchem Moos wir uns den Arsch abwischen können und welches wir essen können. Und du kannst...
Soll dann schaden.
Dann können wir einen Blutkreis machen. Wir menstruieren nicht zeitgleich, sondern wenn man
Ach
was
so.
Schnitzt und dass man das aber zur Kreismitte, also man steht dann im Kreis und alle schnitzen sich in Speer zur Kreismitte, damit man sich nicht versehentlich irgendwie...
Ich denke,
dass nicht zum Aderlass kommt.
Ich denke, das wird jeden freuen, der irgendwo auf der A40 zwischen Dortmund und Oberhausen unterwegs ist. Und
oh Gott, Steffi, das wäre so lustig. Wir machen unseren eigenen Jakobsweg. Den Beklopptsweg machen wir.
Wir sollten dann aber auch noch an diese Folge einen Kochkurs dranhängen, dass wir das auch ordentlich
verarbeiten
können. Ich habe dann natürlich noch den Fachmann gefragt, was es denn bei ihm zum Abendbrot gibt.
Ja, jetzt im Frühling ist ja gerade Morchelzeit. Das heißt, wenn es gut läuft, gibt es heute ein paar Speisemorcheln noch. Das sind halt Frühlingspilze.
Ach, guck mal, das sagtest du ja.
Ja, ich wusste nicht, dass es Frühlingspilze gibt. Frühlingszwiebeln. Aber Frühlingspilze war mir. Da machst du mal einen Begriff. Ich wusste das nicht.
Ich wusste es auch nicht. Wir haben ja gesagt, dieses Jahr wollen wir mal für einen Podcast in eine Pilze gehen.
In eine Pilze.
Ne?
Wir gehen. Ja, das machen wir auf jeden Fall. Okay. Und zwar gehen wir barfuß in Oberhausen in eine Pilze und wir gehen hier raus.
Das kann man alles miteinander verbinden.
Vielen Dank, lieber Norman von Buschfunkistan. Den findet ihr im Internet. Und fühlst du dich jetzt näher mit der Natur im Bunde? Kommt ja vielleicht noch.
Ja, ich habe ja aktuell überhaupt gar keinen Garten und in die Laube werde ich ja nicht eingeladen. Deshalb konzentriere ich mich noch darauf, die Monstera, den Ficus und die Pelea durchzubringen. Mhm. Aber ich habe zumindest verstanden, warum mein Garten, den ich mal hatte, nicht so gut
ist ja auch
sich
ein
entfaltete.
Ist ja auch ein Learning. Man kann die Zeit ja nicht zurückdrehen und du musst in Baby-Steps arbeiten. Jetzt erstmal deinen Balkon.
Genau.
Und das ist das Fazit.
Mit Pflanzen steigt das Wohlbefinden. Da, wo das Pflänzlein genüsslich die Wurzeln ins Erdreich streckt, da ist Leben. Dazu gibt es Farben, Aromen. Pflanzen tun einfach sehr, sehr gut.
So, von Daniel und Hannes haben wir gelernt. Gute Einstiegspflanzen sind Glücksfeder, Bogenhanf, Monstera und die Grünlilie. So, hier eine Einkaufsliste fürs Gartencenter, Baumarkt, Pflanzenladen, was auch immer. Gießkanne, vielleicht so eine Sprühflasche, Selbstbewässerungstopf, Schere, Pflanzmatte, Substrat. Am besten mineralisches, weil das speichert Wasser und das lässt Sauerstoff an die Wurzeln kommen. So, Vorsicht bei Staunässe oder Austrocknen. Am besten immer den Fingertest. Zeigefinger, 3 Zentimeter tief in die Erde, wenn Erde trocken, gießen. Auch wenn es nervt, aber Pflanzen müssen auch umgetopft werden. Spätestens wenn unten da schon so die Wurzeln rauskommen, dann braucht die Pflanze mehr Platz.
Ihr müsst ja auch mal in Urlaub oder mal frische Bettwäsche aufziehen.
Und
das
ihr
so
müsst
ähnlich.
Zum Beispiel auch mal duschen und das macht die Pflanze gerne nach dem Umtopfen. Dann fühlen die sich fresh. So, ja, es ist überraschend, aber jeder kennt den Urge, eine hässliche dunkle Wohnungsecke mit einer schönen Pflanze zu verschönern. Aber wenn da so gar kein Licht hinkommt, dann wird die Freude von sehr kurzer Dauer sein. Also ein bisschen Licht ist bei den meisten Pflanzen Pflicht. Hannes und Daniel ermuntern uns ruhig auch mal mit der Schere aktiv zu werden und ein bisschen Triebe zu beschneiden. Ich habe noch nicht so genau durchgeholt, was man wie wo abschneiden soll, aber da wird es ja im Netz auch Tutorials geben. Wir können auch nicht alles für euch erledigen. Wenn die komplette Pflanze verdörrt ist oder die Blätter sind matschig und labbrig und die Wurzeln modrig, dann hat die Pflanze bei aller Liebe ihre besten Zeiten hinter sich. Und da muss man sich auch mal verabschieden. Und Profi-Tipp, wenn ihr richtig cool sein wollt, dann kauft euch eine Pflanze mit Panaschierung. Allein der Thrill im Gartencenter zu sagen, wo haben sie die panaschierten Pflanzen stehen, das wird euch ein gutes Gefühl geben. Happy Home Gardening.
Anne, du bekommst den Auftrag, jetzt mal im Internet zu suchen, ob es Blumenfriseure gibt. Kann doch sein, es gibt doch für alles was, wo man sich mal einen Fachmann nach Hause holen kann. Und ich erzähle mein paar selber. Beim Kauf einer Pflanze bietet sich immer was Heimisches an, also wenn man die draußen pflanzen möchte. Es ist an sich logisch, ist für die Insektenvielfalt, aber heimische Pflanzen, die füttern auch euren inneren Faulpelz. Man hat nämlich deutlich weniger Arbeit. Wenn man es klug angeht, dann muss man nicht mal gießen. Arbeit macht alles, was man ernten muss. Naja, und Tipp von meiner Mutter, wilden Ahorn frühzeitig den sogenannten Garaus machen. Richtig. Und man kann sehr viel mehr essen, als man so denkt. Götz von Berlichingen und Faust 1 und 2 wären uns vermutlich erspart geblieben, hätte Goethe nicht regelmäßig an einer Nachtkerzenwurzel gelutscht. Also man kann wirklich viel essen.
Es folgt ein extrem geheimnisvoller Mystery-Teaser auf die nächste Folge.
Also früher habe ich den Wechsel der Jahreszeiten höchstens mit der Feststellung quittiert, dass es mal wieder Zeit ist, die Beine zu rasieren oder für ein neues modisches Top.
Frische Füße.
So mit fortschreitendem Alter ist man auf einmal, ja weiß nicht, entzückt, wenn die ersten kleinen Knospen ihre Köpfchen aus den Ästchen strecken oder man entwickelt so ein ganz überraschendes Interesse am Fermentieren. Schlimmstenfalls sagt man so Dinge wie, ach, der Spargel ist aber teuer dieses Jahr. Ja, das ist das Alter. Ich habe letztens vor Glück geweint, als es so warm war, dass ich die 60-Grad-Wäsche draußen aufhängen konnte.
Ja.
Oh, zack, innerhalb von 20 Minuten trocken. Ich habe mich so gefreut. Und mit der Feststellung, dass man älter wird, kommt nicht selten die Midlife-Crisis. Oder sogar schon die Quarter-Life-Crisis für ganz Ungeduldige.
Ich weiß gar nicht, ist das noch so ein Ding, dass Männer mit 30 die Rathaustreppen fegen müssen?
Ich glaube, auf dem Dorf ist das noch
ja,
so.
Ja, ne? Weil wenn man dann Single ist, dann ist der Zug der Vermählung bereits abgefahren mit 30. Heute ist das zumindest in der Stadt ja ein bisschen anders. Da steckt man unverheiratete Männer ab 30 in Radlerhosen und schickt sie auf einem 2000-Euro-Bike auf die Landstraße. Also so ähnlich. Und in dem Alter fangen Frauen dann an mit der Ausbildung zur Yogatrainerin oder ein bisschen später verlassen mit Mann und Maus das abbezahlte Reihenhaus und weiß ich nicht, machen danach so Sachen wie am Berghain anstehen. Das ist alles eine kleine Zuspitzung, das weiß ich, aber sonst wird es ja auch keinen Spaß machen. Aber so eine kleine Alterskrise, die hat ja wahrscheinlich jeden und jede von euch schon mal erwischt, oder?
Und dann geht das los mit so Fragen. War es das? Hat das Leben nicht noch irgendwas anderes parat für mich als Brunchen mit befreundeten Pärchen? Oder Steffi, das kleine Glück, wenn den Schwiegereltern der Opel Mokka auf der A1 verreckt und man hat überraschend freies Wochenende. Ach, so schön. Also was tun bei Life Crisis? Mit oder Quarter? Ist doch egal. Da besteht Beratungsbedarf und wenn ihr erst 22 seid, dann wirklich nehmt euch erst recht ein bisschen Zeit für die kommende Folge und schaut mit uns in die dreckigen Abgründe des Älterwerdens.
Das ist eine Triggerwarnung.
Ich freue mich drauf.
Und jetzt sagt man nicht. Es ist eine Warnung.
Jetzt habt ihr neues Wissen gewonnen. Versteht Dinge, die ihr sonst nicht gut geschissen bekommt. Und im besten Fall habt ihr euch was weggenommen. Bis zum nächsten Mal beim Flexikon. Moderation: Steffi Banowski und Anne Radatz. Redaktion: Svenja Böhm und Ruby Ann Schwietal. Social Media: Sarah Weichselgartner. Sounddesign: Dennis Terrei. Rap und Stimme: Zabi Pilgrim.